Max Verstappen hat in Suzuka gewonnen. Wir sind jetzt schon weitergezogen. Wir sind nach Tokio. Und Schmidti, hier ist es ruhig. Das Rennen gestern, sind wir mal ehrlich, war jetzt auch nicht so spektakulär, zumindest wenn man das Rennen jetzt von außen angeschaut hat. Aber wir müssen ja mal festhalten, Max Verstappen, der hat ein Rennen gewonnen, das er eigentlich nicht gewinnen darf.
Ja, genau. Also er hat eigentlich zweimal eine Weltklasseleistung gezeigt. Erst am Samstag, da wurde 90% des Sieges eigentlich schon eingefahren, weil, wenn man sich das Ergebnis anschaut, das Ergebnis vom Sonntag war mit einer einzigen Ausnahme in den Top 10 das Ergebnis von Samstag. Nur Lewis Hamilton hat einen Platz gewonnen. Das heißt also, die Pole Position war schon das Unglaubliche. Wir haben ja beide gesagt, das war eine absolute Traumrunde. Keine Fehler, absolut am Limit, jede Kurve. Und dann die McLaren, zwar mit einer Winzigkeit besiegt, aber besiegt. Und der Red Bull war sicher nicht das beste Auto. Es waren die McLaren. Und da ging es um 12 und 44 Tausendstel. Also ein super spannender Samstag. Und dann am Sonntag einfach wirklich von der Pole Position weg das Rennen exekutiert. Keine einzige Fehler gemacht. Auch da immer am Limit, weil aufgrund des geringen Reifenverschleißes konnten alle vollfahren. Also das war wirklich eine, da hat er gezeigt, warum er will. Weltmeister ist.
Ja, wir kommen gleich nochmal zu dem Reifenverschleiß, weil das war ein großes Thema hier in Suzuka. Kann man sagen, eigentlich politisch das spannendste Thema fast, zumindest was die Spitze angeht. Es gab aber einen Moment im Rennen, als Max Verstappen und Lando Norris gleichzeitig bei ihren Mechanikern waren und dann hat bei Red Bull der Stopp ein bisschen länger gedauert und dann sind sie beide fast auf gleicher Höhe aus der Box rausgefahren und da hat Max Lando ein bisschen zur Seite gedrängt. Da gab es dann erst so eine Beschwerde vom Lando, he pushed me off on the grass. Und er hat gesagt, also der Verstappen, naja, er ist von sich aus dahin gefahren. Ja. Wie siehst du die Szene?
Nee, ganz normal. Das ist eine ähnliche Szene gewesen. Natürlich damals nicht auf Gras wie zwischen Antonelli und Hülkenberg in Melbourne. Da gab es ja erst die Strafe für Antonelli. Aber man darf, wenn man parallel fährt, nebeneinander fahren. Aber irgendwann wird dann halt die Spur nur eine aus zwei. Und dann gehört dem die Vorfahrt, die Nase vorne hatte. Und wer hatte sie vorne? Es war Verstappen. Zwar nicht viel, aber das reichte aus. Also da darf sich Lando Norris nicht beschweren. Ich finde es gut, dass er es versucht hat. Er hat Max Verstappen gezeigt, so ganz einfach mache ich es dir nicht, aber im Endeffekt war Verstappen im Recht und es wurde ja nicht mal eine richtige Untersuchung eingeleitet.
Sozusagen Reißverschlussverfahren, das kennt man ja vom deutschen Straßenverkehr. Christian Horner hat ja gesagt, der Grund dafür, dass sie beim Stopp ein bisschen länger gebraucht haben, das lag daran, sie hatten eine ersatzgeschwächte Crew bei den Mechanikern dabei und sie wollten etwas verändern. Um was ging es da?
Ja, es haben halt zwei Stammleute aus der Boxenstopp-Crew gefehlt und das merkt man natürlich dann irgendwann mal. Ich meine, das war jetzt nur 1,2 Sekunden Unterschied, aber das hat es gerade ausgemacht. Aber im Endeffekt muss man sagen, der McLaren hatte sich die Aufgabe einfacher machen können, denn wenn der Norris in der Runde früher reinkommt, dann ist es vielleicht nicht so. Dann ist es wirklich so, weil er eben dann diesen Undercut hat. Und das hat meiner Ansicht nach McLaren versäumt. Man hat sich dann damit rausgeredet, ja, aber wir wollten den Piastri schützen vor dem Russell. Russell kam ja als Erster rein, hat quasi die ganze Boxenstopp-Serie begonnen und hat alle anderen dann mitgezogen. Und zu diesem Zeitpunkt hatte Russell einen Rückstand von 4,8 Sekunden auf Piastri. Leclerc, der dazwischen lag, war 2,2 Sekunden hinter dem Mercedes. Der hat zwei Runden gewartet, also nicht wie Piastri nur eine. Ist trotzdem noch vor dem Russell rausgekommen. Der Undercut war ungefähr 1,5 Sekunden. Gut. Das heißt also, man hätte locker erst aus Sicht von McLaren Norris an die Box bringen können und dann Piastri. Und dann, glaube ich, wäre es eng für Max geworden. Und Max konnte ja nicht reagieren. Er war ja vorne. Das heißt, wenn der Norris da abbiegt, dann muss er die Runde zu Ende fahren. Und das wäre sicher spannend geworden.
Bei Red Bull hat man gesagt, ja, die wollten uns auch in eine Falle locken. Man hat ja zum Lando Norris gesagt, Box, Box, das Lab sozusagen und dann Stay Out. Das kommt ja natürlich auch immer zeitverzögert bei uns an, wenn wir das im Pressezentrum schauen. Du glaubst es deshalb nicht, weil man unbedingt Piastri schützen wollte und Red Bull hat dann gesagt, naja, nachdem Piastri drin war, wussten wir, eine Runde später, klar, kommt Norris, ja. Dann mussten wir nur noch covern.
Eben, das war also ein Boxenstopp mit Ansage und ich glaube jetzt, dass es McLaren nie ernst gemeint hat mit diesem Boxenstopp. Wenn man sich das anschaut, es war schon schwierig, den Boxenstopp zu timen. Es gab eigentlich keine großen Lücken im Feld. Es lag wieder am Reifenverschleiß, das Feld blieb sehr lange eng zusammen. Auch die Verfolger haben nicht allzu viel Zeit verloren. Die lagen alle noch im Boxenstoppfenster von den Top-Leuten. Und das hat es dann schwer gemacht. Auch die Mercedes-Leute haben gesagt, da konnte man zwischen Pest und Cholera wählen. Wir haben irgendeine Lücke gesucht, haben die dann für den Russell hinter Alonso und Tsunoda, glaube ich, gefunden. Für die Spitzenleute wäre es dann eine Etage, sagen wir, weiter vorne gewesen, zwischen Berman und wer war vor Berman, Albon. Aber irgendwo wäre man immer in den Verkehr gefallen. Auch das hätte McLaren sehen müssen. Dass der Russell dann, ja, das war einen guten ersten Sektor mit den harten Reifen, das hat gezeigt, der harte Reifen funktioniert sofort, aber er würde eben in den Verkehr laufen, er würde wieder Zeit verlieren, er kann von dem Undercut gar nicht mal so profitieren. Also wie gesagt, meiner Ansicht nach hätte man es riskieren können bei McLaren, vor allem weil man ja zwei Leute da vorne hatte, das Risiko wäre gering gewesen.
Nach dem Rennen, da sind wir dann auch noch durch das Paddock gelaufen, dann haben wir Dr. Helmut Marko von Red Bull gesehen und der meinte, über die Leistung von Max Verstappen, 53 Runden am Limit, perfekt exekutiert das Rennen und das war einfach eine Leistung, die würde kein anderer Fahrer so umsetzen können aktuell. Gibst du ihm da recht?
Ja, hundertprozentig, weil ich meine, wir müssen es mal so sehen. Der Red Bull war am Freitag nirgendwo, auch noch im dritten Training. Das war eine richtige Gurke. Der Max Verstappen hat gesagt, das ist eine Rennstrecke, wo du Vertrauen brauchst. Aber ich habe kein Vertrauen in dieses Auto. Die Ingenieure haben ja irgendwas geändert am Setup, bevor sie nach Suzuka gekommen sind. Man hat das am Simulator ausgefahren, dieses Setup. Großer Jubel, 3 Zehntel schneller, dann kommen sie an die Strecke, ist eher 3 Zehntel langsamer. Also das Auto war nicht eines, das ist wieder der typische Satz von Max Verstappen, der Front passt nicht zum Heck und es ging eigentlich nichts, bis dann plötzlich kurz vor dem Qualifying der Groschen gefallen ist. Man hat das Auto wirklich auf den Kopf gestellt, alle Einstellungen geändert und dann war es ein ordentliches Auto. Das war noch nicht das Beste. Das Beste war der McLaren, klarerweise. Aber Max Verstappen reicht ihm dann ein ordentliches oder sagen wir dann ein gutes Rennauto, um das ganz Gute zu schlagen.
Wobei man auch sagen muss, bei McLaren, die haben es im Qualifying verloren. Du hast gestern schon gesagt, ich schreibe Samstagssieger in dem Fall, obwohl wir ein Sonntagsrennen hatten. Weil beide McLaren-Piloten ihren schnellsten Versuch nicht umgesetzt haben. Ist es eine Kopfsache? Sind die Autos zu schwer zu fahren? Warum schafft es dann Verstappen, das hinzubekommen? Was ist deine Erklärung? Ich meine, du hast alle Großen gesehen. Ist es dann das, was...
Absolut, ja. Ich meine, das war bei Senna so, das war bei Schumacher so und auch phasenweise bei Vettel dann in seiner guten Zeit. Das waren ja keine großen Fehler. Noch einmal, Andrea Steller hat ja gesagt, bei 12.000stel und 44.000stel kann man eigentlich von der Niederlage nicht sprechen. Das ist ein Augenzwinkern. Beim Piastri war es so, der hat in Kurve 2 eine Windböe gekriegt. Das weiß man nicht. War beim Verstappen die Windböe auch da oder hat er vielleicht gerade mal Glück gehabt in dieser Kurve? Das kann man ja schwer beurteilen. Piastri hätte mit jeder anderen Runde, wenn er diesen Sektor 1 von jeder anderen Runde, die er in der Qualifikation gefahren ist, zu den Sektor 2 und 3 von der entscheidenden Runde addiert hätte, wäre er auf der Pole Position gestanden. Also es war halt wirklich aus seiner Sicht auch ein bisschen blöd. Lando Norris hat es in der Schikane dann verloren. Da war Max Verstappen unheimlich stark. Da hat er wirklich dann, die waren ja fast gleich auf, die drei, kurz vor der Schikane, aber beim Rausbeschleunigen hat eben dann Max die entscheidenden Hundertstel oder Tausendstel Sekunden gemacht.
Du hast ihn gerade schon angesprochen, Oscar Piastri. Man hatte zweimal im Rennen den Eindruck, dass er einen Tick schneller könnte als Lando Norris, aber hinter ihm festhing. Es gab ja nach dem Rennen dann so Diskussionen, hätte McLaren trotzdem mal tauschen sollen, ihn auf Verstappen loslassen sozusagen, dann kann man ja immer noch zurücktauschen. Helmut Marko hat so ein bisschen suffisant zu uns dann nach dem Rennen gesagt, naja, Papaya-Regeln sind halt eigene Regeln. Wie siehst du denn das?
Ja, für mich ist das auch, das kann McLaren, was die Fahrer-WM angeht, auf den Kopf fallen. Weil bei Red Bull ist klar, da gibt es nur einen Fahrer. Wer da in einem anderen Auto drin ist, ist scheißegal, der muss machen, was eben Red Bull will. Und Red Bull will dem Max das beste Rennen liefern. Also damit läuft alles für Max Verstappen. Hier will man natürlich nicht den einen gegen den anderen benachteiligen. In dem Fall hätte man es aber tun können. Er wäre ja nicht benachteiligt worden, so wie du gesagt hast. Man hätte ja dann notfalls, wenn es nicht funktioniert, wieder zurücktauschen können. Piastri hatte den Eindruck, er hätte vielleicht Verstappen angreifen können. Er war sicher der Schnellere. Stella hat gesagt, ja, aber Lando Norris fuhr immer in den Turbulenzen von Verstappen und wenn er mal bis auf eine Sekunde rankam, dann ist der, hat sofort der Grip gefehlt, dann hat er wieder nachgelassen. Er hätte eigentlich auch schneller gekonnt, aber Piastri war es ja das Gleiche. Und der Piastri saß dem Norris näher im Heck als der Norris dem Verstappen. Der war fast immer im DRS-Bereich, der Piastri. Also bei ihm, der war schneller. Also das muss man mir nicht erzählen. Ob es dann gereicht hätte, Verstappen zu überholen, das wage ich zu bezweifeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Erstmal ist es Verstappen und zweitens, wir hatten einen riesen Überholdelta gestern. Also Stella spricht von 8 Zehntel und Mercedes, die Mercedes-Strategen haben mir gesagt, ich habe 1,2 Sekunden ausgerechnet. 1,2 Sekunden war der Piastri sicher nicht schneller als Max Verstappen bei freier Fahrt.
Dann kommen wir zu dem Thema, was wahrscheinlich alle umgetrieben hat und das ist der Asphalt gewesen. Du hattest es schon in einem Kommentar geschrieben, dass die Strecken viel zu häufig, deiner Meinung nach, neu asphaltiert werden. In Suzuka hatten wir jetzt den ersten Sektor und Ausgang Ausgang der Zielschikane. Warum hatte der so einen großen Einfluss?
Ja, es ist eigentlich die gleiche Geschichte wie in Shanghai. Shanghai wurde ja komplett neu asphaltiert und dieser neue Asphalt, das ist so eine neue Asphaltsorte, die man jetzt eigentlich fast weltweit hernimmt, der hat unheimlich viel Grip. Und wenn die Strecke viel Grip liefert, rutschen die Autos weniger, das hilft den Reifen. Es ist ja nicht so, dass das schneller fahren die Reifen tötet, sondern das ist das Rutschen. Und diese thermische, der thermische Reifenabbau, also der Gripverlust, weil der Reifen immer heißer wird, ist ihm da nicht so gegeben, wie es früher war. Und man hat das auch ganz klar gesehen, also die Reifen haben mehr gelitten auf dem alten Asphalt, als in diesem schnellen S-Kurven auf dem neuen Streckenbelag. Und das hilft den Reifen. Und Shanghai war früher klassisches Zwei-Stopp-Rennen, wurde ein Stopprennen, jetzt haben wir das wieder gehabt in Suzuka. Also früher hat man gar nicht drüber nachgedacht, das war eigentlich in der Regel ein Zweistopprennen. Und dieses Einstopprennen hat natürlich auch dem Verstappen geholfen, es war eine Chance weniger, taktisch irgendwas zu machen. Es war natürlich auch fürs Rennen ein bisschen schlechter, weil alle so ein bisschen festgehangen sind. Und jetzt ist Suzuka auch noch mit einer DRS-Zone eine Strecke, wo man ganz, ganz schwer überholen kann. Der DRS-Einfluss in Suzuka ist, liegt bei 2/10, also wenn man mit DRS vergleicht so ohne. In Melbourne liegt er bei einer Sekunde mit 4 DRS, also da sieht man mal den Unterschied. Das war für Suzuka sicher tödlich, diese Kombination.
Andreas Seller, der hat schon die Schuld auf den neuen Asphalt geschoben. Klar, er muss da auch ein bisschen politisch agieren, weil der McLaren dann seine Stärken ausspielen kann, wenn der Reifenverschleiß so hoch ist. Beat Zehner, bei dem waren wir dann auch noch das saubere Urgestein, der hat gesagt, naja, ich würde das nicht alles auf den Asphalt schieben, sondern auch mal schauen, was wir für Reifen dabei hatten, weil Pirelli hat erstmals in dieser Saison das härteste Set mitgebracht und er glaubt, für nächstes Jahr wird Pirelli wahrscheinlich in Suzuka reagieren, aber sie reagieren ja jetzt schon.
Sie reagieren jetzt schon, das werden sie euch am Mittwoch, glaube ich, bekannt geben. Man nimmt jetzt außerplanmäßig nach Miami und nach Imola Reifensorten mit, die eine Stufe weicher sind, als es ursprünglich geplant war, als es auch letztes Jahr der Fall war. In Imola kommt sogar zum ersten Mal der C6, das ist der ganz weiche zum Einsatz. Der sollte erst in Monaco debütieren. Das Pirelli sagt, das ist ein Experiment, wartet mal ab. Wenn wir merken, wir erreichen dadurch quasi, wir konterkarieren dieses ganze Problem mit dem geringen Reifenverschleiß dadurch, ohne dass wir jetzt dumm dastehen, das ist das Nächste natürlich, dann können wir das für den Rest der Saison so beibehalten. Das heißt dann auch Suzuka nächstes Jahr werden wir dann die weicheren Reifenmischungen sehen, wenn das Experiment gelingt. Ich bin mir aber relativ sicher, dass es gelingt, weil die Autos kriegen immer mehr Abtrieb, das heißt, sie werden ohnehin immer weniger rutschen und dadurch ist schon auch durch den technischen Fortschritt vom Auto her die Gefahr der starken Reifenabnutzung nicht so groß, als wenn sie da durch die Gegend rutschen.
Ja, wir hatten jetzt in Suzuka leider eine Prozession. Die Strecke ist trotzdem geil. Ich persönlich finde es gar nicht schlecht, wenn es nicht inflationär Überholmanöver gibt, weil dann wird ein Überholmanöver auch nochmal aufgewertet. Kommen wir zu einem anderen Team, das träumt gerade von Überholmanövern, weil man wollte Anfang des Jahres Weltmeister werden. Das will man immer noch. Das ist Ferrari. Man ist zwar Vierter geworden mit Charles Leclerc, aber das war eher ihm zuzuschreiben als dem Auto.
Ja, Lewis Hamilton wurde Siebter. Er fuhr ja dann auch auf den harten Reifen los, was ja eigentlich schon eine kleine Verzweiflungstat ist. Das macht man vielleicht ganz hinten bei Sauber. Da kann man die Strategie splitten, aber da vorne meiner Ansicht nach bringt es eigentlich relativ wenig. Man läuft sogar Gefahr, beim Start noch einen Platz zu verlieren und den holt man einfach nicht mehr auf. Das hat man ja gesehen. Es ist fast unmöglich gewesen. Der Stella hat gesagt, wir hätten wahrscheinlich auch die Ferrari und die Mercedes nicht überholt, weil eben das Delta zu groß gewesen wäre. Also da hat man schon auf ein bisschen Risiko gespielt. Man ist da so ein bisschen in der Zwickmühle. Es sieht wohl so aus, dass das Fenster, in dem der Ferrari schnell wäre, das können Sie nicht darstellen, weil wenn Sie es machen, laufen Sie in Gefahr, dass das passiert, was in Ihnen in China passiert ist, nämlich dass die Befestigungsschrauben der Planke sich zu stark abnutzen und dann werden Sie disqualifiziert. Das wollen und können Sie nicht riskieren mehr und deswegen werden die Autos höher gesetzt und sind dementsprechend langsamer. Und jetzt fehlen einfach 3 bis 4 Zehntel, muss man sagen.
Und da frage ich mich halt, sind es dann so ein bisschen Durchhalteparolen, wir ändern nichts am Ansatz, oder findest du das gut, wenn das Teamchef Fred Vasseur im Anschluss des Rennens sagt, weil es ist halt ein hypersensitives Umfeld in Maranello und letztes Jahr ist man fast Weltmeister geworden, aber das bringt ja jetzt nichts, wenn die anderen größere Schritte gemacht haben.
Nee, bringt nichts, aber er muss es tun, wie du schon sagst, weil sonst brennt er in Maranello die Sicherungen durch, auch in Italien. Und er sagt halt, ja, letztes Jahr, da waren wir auch am Anfang nicht stark, da waren wir aber 6 Zehntel zurück, wir sind dann zurückgekommen. Mag alles sein, aber sie müssen jetzt diesen Schlüssel finden. Gibt es vielleicht einen ähnlich hohen Abtrieb, keine Ahnung, Millimeter oder 2 Millimeter höher. Und wir können sogar ein bisschen mehr Federweg fahren, um es komfortabler für die Fahrer zu gestalten. Das müssen die jetzt rausfinden. Aber die stehen jetzt natürlich massiv unter Druck. Und wie gesagt, das Jahr 2026 steht auch noch bevor. Also ich würde mal sagen, Ferrari ist da in einer schwierigen Situation.
Hamiltons Ex-Team, Mercedes, sind zwar 5. und 6. geworden. Trotzdem hatte man den Eindruck, die sind besser aufgestellt, das Auto funktioniert in einem breiteren Fenster. Wir hatten lange den Eindruck, dass George Russell eigentlich der Einzige ist, der die McLaren vielleicht ein bisschen ärgern kann. Mhm. Dann hat es im Qualifying nicht so geklappt, im Rennen hing er fest. Aber wenn man sieht, wie Andrea Kimi Antonelli dann aufgegeigt hat im zweiten Rennabschnitt, seine ersten Führungsrunden, der jüngste Fahrer, der je geführt hat und der jüngste Fahrer, der je eine schnellste Rennrunde gefahren hat, dazu noch Streckenrekord. Also man muss schon sagen, Mercedes hat nicht ums Podium kämpfen können, aber es wirkt besser als bei Ferrari, oder?
Ja, das Auto scheint jetzt wirklich auf allen Rennstrecken gut zu sein, auch gut mütig zu sein. Jetzt braucht man natürlich mehr Abtrieb, jetzt kommt wieder der entscheidende Prozess. Sie haben wohl herausgefunden, was man machen muss, um das Auto berechenbar zu machen. Aber wie gesagt, ein paar Kilo mehr Abtrieb und schon geht die Reise vielleicht wieder ins Bouncing. Jetzt kommt der entscheidende Moment, auch die müssen natürlich was tun am Auto. Zu Andrea Kimi Antonelli noch, der hat am Anfang relativ viel Mühe gehabt in Suzuka. Das war ja eine neue Strecke für ihn. Suzuka ist einfach eine Mörderrennstrecke. Die fährt man nicht so einfach, also die muss man bezwingen. Und er hat dann erst eigentlich im Qualifying ist ein bisschen aufgewacht. Sein Problem war immer der erste Sektor, eben diese berüchtigten S-Kurven. Er hat einfach nie Reifentemperatur gehabt, weil er ist es zu vorsichtig angegangen mit den Reifentemperaturen beim Aufwärmen, weil er Angst hatte, dass ihm der Reifen hinten raus in der Runde dann einbricht, was aber schon wegen der ganzen Thematik, die wir vorher besprochen haben, gar nicht das große Risiko war. Und den entscheidenden Tipp hat ihm noch Valtteri Bottas, der Testpilot, gegeben, hat gesagt, mach das und das, dann hast du die Reifen im Fenster. Und plötzlich hat auch der erste Sektor geklappt und er ist dann auf den sechsten Startplatz gefahren, Rennen ganz stark, muss man wirklich sagen, war am längsten draußen, dadurch auch die Führungskilometer. Und hat dann hinten raus natürlich auf Russell aufgeholt, weil seine Reifen 10 Runden frischer waren.
Also der kommt langsam in Fahrt, kann man sagen, hat jetzt auch schon 30 Punkte geholt. Mercedes steht auf Platz 2, während Red Bull ein Ein-Mann-Team bleibt. Du hattest es gerade schon angesprochen, ganz kurz, Yuki Tsunoda bei seinem Debüt. Es war dann doch ein Null-Punkte-Rennen im Endeffekt.
Ja, war ein Null-Punkte-Rennen. Am Anfang, muss ich sagen, hat er uns fast alle ein bisschen Lügen gestraft. Der war da immer so im 1, 2, 3 Zehntel-Bereich mit Max Verstappen. Das wäre schon Weltklasse, wenn er das schafft. Ist aber dann im Qualifying, ich würde mal sagen, Übermut im Q2. In der Kurve 1, 15 km/h zu schnell gewesen, hat einen kleinen Quersteher gehabt, Reifen heiß. Dann kann man den ersten Sektor komplett vergessen. Und damit war die Runde kaputt. Er ist rausgeflogen. Das schaut dann natürlich blöd aus. Und dann, wie gesagt, Problem mit dem Überholen. Man weiß jetzt nicht, was passiert wäre. Ich nehme an, wenn der Achter als Achter startet, kommt als Achter ins Ziel. Also er hat es nicht so schlecht gemacht, sicher besser als Lawson, was aber kein Kunststück ist. Der fährt ja schon 4 Jahre. Der kennt Suzuka. Lawson hat die ersten 2 Rennstrecken ja nicht gekannt. Also da tut man ihm ja nicht.
Aber Suzuka kannte Lawson.
Aber die ersten 2 Strecken, meine ich, Melbourne und Shanghai, kannte er nicht. Ein schwieriges Auto und man hat ihm dann ein bisschen Unrecht getan, ihn gleich rauszuwerfen. Okay, es ist, wie es ist. Wir wissen, bei Red Bull ist alles möglich. Und jetzt sitzt halt der Tsunoda drin. Jetzt werden wir mal schauen, was auf den nächsten Rennstrecken passiert. Also wenn er in den Bereich der halben Sekunde kommt, ist er schon gut.
Jemand, der auch übermütig war in der ersten Kurve, das war Jack Doon am Freitag. Dann hat er das Auto da weggehämmert. Im Nachhinein ist er dann ein ordentliches Rennwochenende noch gefahren, aber es wird es wohl gewesen sein, so wie du erfahren hast.
Ja, also man hört, dass Franco Colapinto schon im nächsten Rennen im Auto sitzt. Jetzt gibt es natürlich ein gutes Argument für Flavio Briatore. Er braucht gar nicht auf die Stoppuhr schauen. Da schaut es für den Doon ja gar nicht so schlecht aus. Der ist gar nicht so weit weg von Gasly. Aber er hat 2-mal einen Totalschaden abgeliefert und das ist natürlich, das geht wieder ins Budget Cap. Melbourne, erste Runde mit 250 in die Mauer. Da sind die Reifen durch die Gegend geflogen, war nicht mehr viel dran an dem Auto. Und jetzt, ich würde sagen, einer der schlimmsten Unfälle der letzten Zeit, wenn man gesehen hat, die Kameraperspektive von der Seite, mit welchem Speed dieses Auto dann da wirklich in die Reifenstapel gehämmert ist, das war schon furchterregend, das hat kaum Geschwindigkeit abgebaut. Man fliegt da mit 320 auf die erste Kurve zu, der hat das DRS offen gelassen, weil zum Simulator hat es geklappt, da gab es keinen Unfall und dann hat er gedacht, das geht vielleicht immer so. Er hätte sich vielleicht vorher mal besser bei Gasly erkundigt. Für ihn war natürlich auch noch blöd, dass er im ersten Training nicht gefahren ist, weil Hirakawa im Auto saß. Da hätte er sich vielleicht vorsichtiger mal an die Realität getastet. So wollte er halt wahrscheinlich gleich zweite schnelle Runde da mal die Sau rauslassen und das war natürlich wirklich, da hat er echtes Glück gehabt. Er ist auch seitlich eingeschlagen. Ja. Die Verzögerung war gar nicht mal so schlimm. 28G hat mich selber gewundert, aber die 4 Techniker haben mir erzählt, die war deswegen relativ zivil, weil durch den seitlichen Einschlag die beiden Holme, also die seitliche Crashstruktur, die ist nicht abgebrochen, sondern die haben sich so gestaucht, wie es eigentlich vorgesehen ist, um 10 cm jeweils. Und das nimmt natürlich unheimlich viel Energie weg. Der 5-lagige Reifenstapel natürlich auch.
Können wir froh sein, dass er unverletzt geblieben ist. Er ist ja auch ordentlich benommen gewesen nach dem Unfall. Also bei allem Sportlichen, diese Gesundheit steht natürlich an erster Stelle und es hat uns auch wieder gezeigt, wie sicher die Formel 1 geworden ist. Aber es verleitet vielleicht auch manchmal zu solchen Aktionen. Man könnte jetzt auch sagen, es war nicht so clever. Mhm. Ganz kurz noch zu Sauber. Da hat man zwar keine Punkte geholt, aber per se ist man relativ zuversichtlich. Man sagt, ja, die Teile, die jetzt gekommen sind, wieder, wir haben einen Schritt gemacht, es geht in die richtige Richtung. Also man hat nicht nur den Anschluss gefunden, sondern man schwimmt auch im Mittelfeld jetzt mit.
Ja, auch da ging es, es ist eine ähnliche Situation wie bei McLaren gegen Max Verstappen. Bei Hülkenberg und Bortoletto ging es im Training wirklich um Tausendstel Sekunden. Ich glaube, bei Hülkenberg waren es 16 für den Aufstieg ins Q2. Wenn es dann gut für ihn läuft, so wie in Shanghai, steht er vielleicht am 12. oder 11. Startplatz, hat vielleicht einen guten Start, fährt in den Top 10 rum, überholen hätte sich der Hülkenberg auch nicht lassen, also dann ist er plötzlich in den Punkten. Das heißt, es zeigt also, der Sauber hat jetzt den Speed, eine Gelegenheit, wenn sie sich denn bietet, auszunutzen, aber sie müssen sie auch nutzen. In Suzuka ist ihnen das leider nicht gelungen, aber wie gesagt, ich glaube schon, es kann ja nochmal was kommen, dass sie sich da so langsam ranrobben. Und ich würde mal sagen, sie waren auf jeden Fall in der Liga von Alpine da hinten. Williams und Toro Rosso waren ein bisschen zu schnell. Aber auch Aston Martin war eigentlich nicht viel besser wie Sauber. Also wie gesagt, da erwarte ich schon noch, dass es dieses Jahr bei ein paar Rennen Punkte gibt.
Jetzt gehen wir nach Bahrain, verlassen Japan. Schmidti, da wird es dann anders laufen, weil da wird der Reifen wieder mehr aufgefressen.
Ja, das ist ein alter Asphalt, sehr, sehr rau. Also eine der härtesten Prüfungen für den Reifen. Und das wird wahrscheinlich ein Zweistopprennen werden. Und selbst wenn es ein Einstopprennen werden sollte, dann wird der McLaren dort seine Stärken ausspielen. Da geht es ja um den Hinterreifen. Der muss überleben, der darf nicht überhitzen. Das tut er natürlich bei diesen vielen Beschleunigungsstellen. Das sind ja sehr viele langsame Kurven. Und wer da ein Problem hat, der hat dann ein Problem. Und das ist sowohl für Red Bull, die ja eigentlich bei den Testfahrten schon große Probleme hatten mit der Reifenabnutzung in Bahrain, als auch für Mercedes. Das war ja ihre große, große Angst und große Sorge im letzten Jahr, dass die Hinterreifen überleben. Das ist wirklich der Test, die ultimative Prüfung. Sind wir da einen Schritt weitergekommen oder nicht?
Dann sollte McLaren jetzt alles daran setzen, da mal die Trümpfe auszuspielen, weil man muss schon sagen, das Rennen, das hätten sie deiner Meinung nach trotzdem nicht verlieren dürfen jetzt.
Eigentlich nicht. Also wie gesagt, man hätte am Samstag, ich glaube, im Endeffekt waren sie 1,5 Zehntel schneller als Max Verstappen, wenn alles klappt. Haben, glaube ich, beide zugegeben, sowohl Stella als auch Horner. Aber eben, wie gesagt, Max Verstappen hat 100% seiner Leistung gebracht und die beiden McLaren-Fahrer 99,9. Und das war ein bisschen zu wenig.
Da sieht man, wie knapp es in der Formel 1 zugeht. Wir hatten gar nicht damit gerechnet. Max Verstappen hat dann alle Experten Lügen gestraft. Uns würde interessieren, wie ihr das Rennen fandet. Von außen gesehen war es nicht so spannend, aber es gab einige weitere Themen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Für uns geht es dann weiter. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Servus.